Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist die Politikwissenschaftlerin Jana Pullerin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, eine Denkfabrik, die sich mit europäischer Außenpolitik beschäftigt. Willkommen im Studio.
Vielen Dank.
Vielleicht schon lange nicht mehr war Außenpolitik so wichtig wie in der letzten Zeit, oder? Vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs auch, klar, aber mittlerweile eine ganz andere Bedeutung. Was heißt das für Sie in der täglichen Arbeit?
Das heißt viel mehr Medienarbeit, viel mehr Interesse an unserer Arbeit, viel mehr erklären, was passiert. Und natürlich ist der Krieg ein fürchterlicher Anlass, aber ich freue mich sehr über diese Aufmerksamkeit, weil ich glaube, dass die Außenpolitik immer wichtiger wird, auch für innenpolitische Entscheidungen. Bürgerinnen und Bürger direkt betroffen sind und deswegen man das Wissen darüber deutlich erhöhen sollte.
Heißt aber auch, Sie sind quasi so ein bisschen auch Art Journalistin im Moment, ne? Sie müssen das auch so aktuell verfolgen, wie wir letztendlich auch jeden Tag, ne?
Das ja, aber es gab so Zeiten immer wieder, gerade im letzten Jahr, wo ich mich auch rausgenommen habe aus diesem Tagesgeschehen, weil mein Chef auch gesagt hat, so jetzt sollten wir mal wieder das tun, wofür wir eigentlich bezahlt werden. Und das ist ja langfristig denken, vorausdenken, uns zu überlegen, wie sieht denn die Situation in 6 bis 12 Monaten aus? Was bedeutet das jenseits der Oberfläche? Also das versuche ich eigentlich hauptsächlich, aber ja, wenn ich tagesaktuell kommentiere, muss ich auch immer schauen, dass ich auf dem Laufenden bin.
Und tagesaktuell unter anderem sind wir heute, gucken sonst natürlich auch auf die Themen der Woche. Ukraine beschäftigt uns quasi täglich. Zukunft der Türkei im Moment, besonders vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahlen, auch ein Thema in dieser Sendung. Ja, wir sortieren wie immer politisch Wichtiges von Tag und Woche. Sie hören Studio 9 der Tag mit der Politikwissenschaftlerin Jana Pullerin vom European Council on Foreign Relations. Was nicht besser passen könnte an diesem Tag, als eine Expertin für Außenpolitik im Studio zu haben. Denn wir schauen jetzt auf den G7-Gipfel in Hiroshima. Zweiter G7-Gipfel seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, von dem auch diesmal wieder das klare Signal ausgeht, volle Solidarität mit Kiew. Und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist mittlerweile auch vor Ort, soll dort morgen an den Beratungen teilnehmen. Frau Pullerin, er scheint mittlerweile so ein bisschen quasi Teil des Westens zu sein, regelmäßig in Europa unterwegs, jetzt auch per Du mit dem deutschen Kanzler, trifft sich in Hiroshima auch zu bilateralen Gesprächen mit Joe Biden. Die Zeit spricht von emotional integriert. Mir ist so durch den Kopf gegangen, man vergisst manchmal dabei, dass er eben auch immer noch Präsident der Ukraine ist, eines Landes, in dem zum Beispiel in dieser Woche der oberste Richter der Korruption für schuldig befunden wurde.
Ja, ich finde trotzdem, dass Zelensky eine wahnsinnig entscheidende und sehr positive Rolle gespielt hat, jetzt seit der Krieg begonnen hat. Er war ja vorher innenpolitisch gar nicht so stabil, er war relativ umstritten. Aber ich glaube, diese eine Entscheidung zu Beginn des Krieges zu sagen, ich bleibe hier. Er hat ja mal gesagt, I need ammunition, not a ride. Das heißt eben, ich brauche Munition und quasi keine Mitfahrgelegenheit irgendwie ins Exil. Das war so entscheidend für diesen Kriegsverlauf, dass er dann gesagt hat, ich bin hier, meine Leute sind alle hier und ich bleibe auch hier. Das hat ihn wirklich zum Anführer der Ukrainer gemacht, auch der Anführer der Herzen, hat ihm unheimlich viel Sympathien eingebracht und hat den Westen ja auch im Prinzip auch noch ein Stück weit gezwungen, die Ukraine zu unterstützen. Also wir dürfen nicht vergessen, ja, die Ukraine ist ein Land, wo nicht alles nach unseren demokratischen Standards funktioniert. Aber ich glaube, einen Weg zurück für die Ukraine wird es nicht mehr geben.
Demonstrative Verbundenheit mit der Ukraine, das ist das eine. Auf der anderen Seite gilt es aber ja irgendwie auch immer noch, den russischen Aggressor zu umgehen. Wir hören mal, was Olaf Scholz heute gesagt hat zum Thema volle Solidarität mit der Ukraine.
Wir haben hier noch einmal versichert, dass wir der Ukraine die notwendige Unterstützung geben werden, solange wie das erforderlich ist, mit humanitären Mitteln, mit finanziellen Mitteln, aber eben auch mit Waffenlieferungen. Und das ist ein breiter Konsens, den die G7-Staaten in dieser Frage gefunden haben.
Die Frage, wie weit dieser Konsens wirklich geht am Ende, oder?
Also ich finde es erstmal beeindruckend, dass der Konsens so lange hält. Ich habe den G7-Gipfel letztes Jahr in Elmau verfolgt, wo ja, das ja auch schon immer wieder Thema war und auch immer wieder den Ausdruck gefunden hat, diese Solidarität. Aber dass der Westen jetzt immer noch so geeint dasteht und auch die Unterstützungsleistung in der Qualität sich ja nochmal verändert und verbessert hat. Also ich glaube, vor nicht ganz einem Jahr in Elmau war noch die Überlegung, vielleicht, wie kommen wir da auch wieder raus? Und jetzt ist es so, mit der Zusage der Aufnahmegespräche zur EU-Mitgliedschaft, jetzt auch mit der Debatte Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch mit Entscheidungen, die diskutiert werden, wie zum Beispiel die F-16 Kampfjets, was eine langfristige Entscheidung ist, scheint es mir so, als hätte der Westen sich klargemacht, dass sozusagen die Ukraine in der Verantwortung des Westens bleibt. Also, dass man da ein Land hat, für das man jetzt auch verantwortlich ist. Und ich finde, das hat sich schon sehr verändert und ich finde es beeindruckend, wie die Unterstützung ist und auch wie die in den Bevölkerungen in Europa, aber auch in den USA, trotzdem, dass da immer wieder Zweifel und Widerstand und Diskussionen sind, wie sehr das auch politisch getragen wird.
Wegen der F-16-Kampfjets wird sich Präsident Zelensky heute auch nochmal mit US-Präsident Biden treffen, der ja gesagt hat, wir sind bereit auszubilden, sich aber auch offen gezeigt hat für Lieferungen. In Island gab es auch schon die Einigung von den Niederlanden und Großbritannien auf eine internationale Kampfjet-Koalition, so nennen sie es, glaube ich. Deutschland hält sich so ein bisschen raus, ist aber auch fein raus, ne? Weil wir haben die F-16 gar nicht.
Genau, also das ist mal anders als bei den Leopard 2 Kampfpanzern, wo Deutschland ja im Mittelpunkt der Debatte stand und eben das zentrale Land war, weil es auch Exporte von anderen Ländern freigeben musste, ist diese zentrale Rolle jetzt bei den USA. Das sind amerikanische Kampfjets, um die es geht, F-16. Das heißt, die Amerikaner müssen die Exporte freigeben. Das heißt, selbst wenn die Niederlande die Flugzeuge liefern möchten, müssen die USA zustimmen. Und es ist auch sehr gut, dass sie jetzt beim Training an Bord sind. Die USA haben lange gezögert, wie früher auch schon, wie zum Beispiel bei den Panzern, bei den Abrams-Panzern, beim Patriot-System, bei den HIMARS, also bei den Raketenwerfern. Da waren die USA immer wieder zögerlich, haben es aber letztendlich doch gemacht. Und diesmal gab es die Initiative eben von den Europäern. Und die Amerikaner haben jetzt gesagt, ja, wir helfen euch beim Training, wir machen da mit. Und wir haben auch erstmal nichts dagegen, wenn ihr weitergebt, diese Kampfjets. Und sie haben so ein bisschen offen gelassen, ob sie sich selber auch daran beteiligen. Es ist aber keine kurzfristige Aktion, sondern das ist eine Aktion, die quasi erst ja, die nächsten 6 bis 8 Monate anläuft. Die Ausbildung dauert länger. Es geht um die Logistik. Es geht auch nicht nur um die Piloten. Es geht auch um die Mechaniker, die ausgebildet werden müssen. Es geht also jetzt nicht um, wie können wir das jetzt übermorgen realisieren, sondern es ist auch ein Zeichen, dass der Westen sich langfristig für die Unterstützung der Ukraine engagieren will. Also jetzt schon quasi überlegt, was ist in 6 bis 8 Monaten und eben sieht, dass diese sowjetischen Kampfjets zerstört werden und ersetzt werden müssen.
Also ganz klare Solidarität mit der Ukraine und Unterstützung. Ich will noch mal auf den Umgang mit Russland kommen. Es geht ja auch um ein klares Signal der Kompromisslosigkeit vom G7-Gipfel aus. Wenn man sich jetzt die Erklärung noch mal, die ja schon immer vorformuliert ist, anschaut, dann heißt das auch, dass noch mal klar aufgefordert wird, den Krieg zu beenden und so weiter. Sind wir an dem Punkt, wo es irgendwie auch gar nichts anderes mehr gibt? Also man könnte ja auch sagen, diese extreme Unterstützung von Zelensky oder dass er dort jetzt auch auftritt, dass man damit alle Kommunikationswege sozusagen endgültig cuttet, sozusagen abschneidet.
Na, Diplomatie passiert ja auf mehreren Ebenen. Also es gibt diese Erklärungen nach außen, aber es gibt natürlich auch sehr viele Kanäle, die auch noch bespielt werden. Und ich glaube schon, es wird ja vom Westen auch immer wieder signalisiert, dass man im Grunde genommen schon sich Gespräche auch wünschen würde, dass es natürlich Sache der Ukraine ist, diese aufzunehmen. Aber man möchte halt eben ja, zeigen, dass man klar an der Seite der Ukraine steht und die Ukraine eben nicht in Gespräche reinpresst, nicht unter Druck setzt. Ich glaube, hinter den Kulissen ist das aber nochmal anders. Also ich glaube, da gibt es schon auch eine größere, ja, ein größeres Bewusstsein vielleicht auch für die Realitäten, für Zwänge. Die Deutschen haben zum Beispiel auch gesagt, die chinesischen Vermittlungsbemühungen, all das nimmt man ja auch schon auch konstruktiv auf. Man hat nicht zu viel Hoffnung, weil die Chinesen vielleicht auch andere Interessen haben als die wir haben. Aber ich glaube schon, dass der Westen sehr froh wäre, wenn es eigentlich mal Gespräche gäbe.
China, das unter anderem jetzt ein neues Angebot gemacht hat, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln. Wie viel Hoffnung setzen Sie da rein? Wie konkret ist dieses Angebot?
Also ich glaube, wir müssen erstmal kurz beleuchten, wie China auf diesen Krieg schaut. China profitiert nämlich auf vielfältige Weise. Einmal, weil die USA, die ja diese Gegnerschaft, systemische Rivalität mit China haben, eben in Europa mehr gebunden sind, weil ganz viel Ressourcen nach Europa gehen, Gelder, militärische Fähigkeiten und all das, was nach Europa geht, geht eben nicht in den Indopazifik. Und dann auch wegen Russland. Also dadurch, dass Russland eben sozusagen alle Brücken zum Westen abgeschnitten hat, auch was Energielieferungen betrifft, größtenteils ist ja die Frage, wohin geht das jetzt? Und China ist der große Profiteur davon, bekommt billige Energie aus Russland, Es gibt diese Freundschaftserklärung letztes Jahr vom Februar der Partnerschaft oder Freundschaft ohne Grenzen. Und diese Rolle des Juniorpartners, der eben von China abhängig ist für Russland, das ist in Chinas Interesse. Insofern sollen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass China da keine Interessen hat oder ein unbeteiligter Akteur ist. Aber China hat auch kein Interesse daran, dass es eine totale Eskalation gibt. Eine nukleare Eskalation ist nicht in Chinas Interesse. Der Kanzler ist letztes Jahr hingefahren und hat ja auch mit Xi quasi diese Erklärung dann gemeinsam gemacht, dass eine nukleare Eskalation des Krieges gegen die Ukraine nicht im chinesischen Interesse ist und verhindert werden sollte. Also China ist dann ein sehr schillernder Akteur sozusagen. Aber klar ist, dass sich die Überschneidung von unseren und den chinesischen Interessen, dass die sich in Grenzen hält. Also dass unsere Erwartungen an das, was China da in unserem Interesse liefern wird, da sollten wir uns sehr realistisch zeigen.
Aber die Frage ist immer noch, die G7 hat heute noch mal versucht, Druck auszuüben, verbal China dazu aufgefordert, wirklich Druck auf Russland auszuüben. Gibt es da eine Chance wirklich? Ernsthaft?
Also ich glaube, dass man es auf jeden Fall versuchen sollte, China einzubinden, eben aber mit einer sehr realistischen Betrachtungsweise. Ich fand es aber auch gut, dass Xi dann endlich mal Selenskyj angerufen hat, dass es diese Gespräche gegeben hat. Ich glaube aber, dass eben China kein ehrlicher, unbeteiligter Vermittler ist und dass, solange dieser Krieg so läuft, wie er jetzt läuft, gibt es da eigentlich nichts, was die Chinesen grundsätzlich stört.
Andere große Frage, großes Thema eigentlich in Hiroshima ist der Umgang mit China generell. Da reden wir ja eigentlich seit Beginn des Ukraine-Kriegs, vor allem in Deutschland auch drüber, nachdem man eingestanden hat, wie viele Fehler im Umgang mit Russland gemacht worden sind, wie man sich künftig aufstellt in der China-Politik gegenüber Deutschland, gegenüber China. Das ist ja in Deutschland schon wahnsinnig schwierig. Jetzt wollen die G7 einen gemeinsamen Weg finden, wo ganz klar ist, aber die USA sehen sich eher als Rivalen, während Europa China viel mehr braucht. Geht das überhaupt gemeinsam?
Na, China ist in Europa in den letzten Jahren mehr und mehr Thema geworden. So ein ganz entscheidender Moment war eigentlich 2019, als die Europäische Kommission so einen Dreiklang etabliert hat. Also China als Partner, als Wettbewerber, aber auch als systemischen Rivalen. Und dahinter haben sich eigentlich die Staaten der Europäischen Union gesammelt, auch wenn die China-Politik natürlich immer noch umstritten ist. Jetzt geht es halt in der Europäischen Union darum, dass dieser alte Konsens eigentlich nicht mehr ausreicht. Die Kommissionspräsidentin von der Leyen, ja auch jetzt bei dem G7-Gipfel dabei, will eine härtere Gangart einschlagen, hat von De-Risking gesprochen, also von Risikoverminderung, hat einen sehr düsteren Blick auf China. Und wir haben zum Beispiel beim Staatsbesuch von Präsident Macron gesehen, wo von der Leyen ja auch dabei war, wie stark Macron eigentlich davon abweicht. Also Macron und von der Leyen als die zwei Pole in der Europäischen Union. Trotzdem glaube ich, dass es bei den Europäern, bei den Japanern, bei den Kanadiern und den Amerikanern eine Gemeinsamkeit gibt. Und das ist wirklich dieses Bewusstsein, dass wir uns bei China nicht in Kernbereichen so abhängig machen dürfen, dass wir quasi erpressbar sind. Und das ist schon eine gemeinsame Erkenntnis. Ich glaube, wo die Staaten sich unterscheiden, ist, welche Maßnahmen sind erforderlich, wie schnell sind diese Maßnahmen erforderlich.
Ich wollte gerade sagen, aus der Erkenntnis muss ja dann eine Praxis folgen.
Genau, also wie viel Druck möchte man auf China ausüben, ist natürlich auch sehr davon geprägt, dass, ich glaube, in Europa vielfach der Eindruck herrscht, durch den Krieg gegen die Ukraine haben wir auch russisches billiges Gas, billiges Öl verloren, ist für die Industrie, für den Industriestandort Europa ohnehin schwierig. Wie sehr können wir uns auch noch das China-Geschäft jetzt quasi durch die Lappen gehen lassen? All diese Gedanken schwingen mit, aber ich finde es gut, dass es auf der Tagesordnung steht. Die Japaner haben ja auch diesen Begriff wirtschaftliche Sicherheit etabliert und jetzt auch in den G7-Gipfel eingebracht, wo es eben darum geht, wie können wir Lieferketten stabil halten. Wir gerade in Europa haben bei der Covid-Krise gesehen, was es heißt, abhängig von China zu sein, wenn dann plötzlich kein Penicillin mehr da ist oder selbst medizinisches Material wie Masken knapp wird. Und wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass es explizite chinesische Politik ist, die Abhängigkeit der Welt von China zu erhöhen, aber die chinesische Abhängigkeit von der Welt zu verringern. Also dieses Decoupling, was so Entkopplung, was bei uns immer so ein Horrorszenario ist, was keiner will, passiert in China eigentlich schon.
Sehen Sie dann von europäischer Seite, sehen Sie da Dinge, Maßnahmen, die jetzt wirklich dringend passieren müssten?
Ja, es gibt schon einigen Fortschritt. Also zum Beispiel hat die Europäische Kommission sich mal die Rohstoffabhängigkeit von China angeguckt und Bereiche identifiziert, wo man sozusagen andere Quellen finden muss. Und das ist halt in Teilen extrem schwierig, weil China so ein dominierender Markt ist für Rohstoffe, für Also gerade zum Beispiel, was die Solarindustrie anbelangt, aber auch hier erneuerbare Energien, Wind, auch Batterien für Autos zum Beispiel. Da sind wir unheimlich von China abhängig und das fällt uns, glaube ich, jetzt erst auf und es ist in Teilen auch schon ein bisschen zu spät.
Wir schauen auf die Türkei, die noch immer oder besser gesagt ab heute wieder versucht, einen neuen Präsidenten zu wählen. Den Auftakt zur Stichwahl machen die wahlberechtigten Türken und Türkinnen in Deutschland, die ab heute ihre Stimme abgeben können. 1,5 Millionen sind das an insgesamt 17 Orten in Deutschland. Jana Polnirin, nicht viel zu erwarten von denen, wenn man auf einen Richtungswechsel in der Türkei hofft. 65% von ihnen haben in der ersten Runde für Erdogan gestimmt, ne?
Ja, ich möchte da mal eine kurze persönliche Anekdote erzählen. Ich war kürzlich in Frankfurt unterwegs und stieg da in ein Taxi und hatte einen wahnsinnig netten türkischen Taxifahrer. Und der fragte, wo kommen Sie her? Und ich habe gesagt, ja, Berlin, was machen Sie? Habe ich gesagt, na, was mit Politik? Und dann ging es um die Wahl. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn darüber denke. Und dann habe ich gesagt, ich würde mich persönlich als Beobachterin schon freuen, wenn Erdogan diese Wahl verliert. Und hat er mich gefragt, warum? Und habe ich gesagt, naja, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Justizsystem. Und dann guckt er mich so an und meinte, das sei alles falsch. Erdogan habe viel mehr Freiheit in die Türkei gebracht als seine Vorgänger und die Türkei sei ein viel freieres Land als Deutschland. Und er meinte das insbesondere mit Bezug auf Religionsfreiheit. Und der hatte Kinder, die waren alle in Deutschland geboren, der hat hier gelebt, der folgt unseren Medien. Mhm. Und trotzdem hatte er so eine völlig andere Wahrnehmung dessen, was da passiert. Und das fand ich schon ein Augenöffner. Also
das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Man könnte sich schon fragen, ob Deutschland auch was falsch gemacht hat, wenn es einem Präsidenten, der über 2000 Kilometer entfernt ist, einem Präsidenten Erdogan gelingt, den hier aufgewachsenen Türken, die rein theoretisch sogar einen deutschen Pass haben könnten, wenn sie wollten, mehr Identitätsgefühl zu vermitteln, als das eben hier möglich ist, oder?
Ja, für mich hat diese Fahrt, also dieses kurze Gespräch eigentlich auch gezeigt, ja, was vielleicht auch wirklich wichtig ist für Bürgerinnen und Bürger. Also mein Taxifahrer, dem war Religion jetzt wirklich wichtig und auch die Freiheit zum Beispiel, den Kopftuch zu tragen, war ihm wichtig und er hat eigentlich auf andere Dinge geschaut und ich glaube halt, ja, ich frage mich halt immer noch, wie man diese Leute vielleicht auch noch besser erreichen kann. Aber ich habe da ehrlich gesagt auch kein Patentrezept, überhaupt nicht.
Mhm.
Weil die Sprache war nicht das Problem. Das ist es ja oft auch, ne? Also, dass man sprachlich nicht weiterkommt, aber dieser Taxifahrer hat deutsche Medien konsumiert.
Mhm. Also. Ich habe gestern nochmal auch zufällig, passend zur Sendung, einen Freund getroffen von Can Dündar, dem Journalisten, und habe mit ihm nochmal kurz ein paar Gedanken ausgetauscht. Und er hat halt auch nur so ein Gefühl, Daumen drücken. Und wir hoffen, dass er Kılıçdaroğlu das noch schafft. Und als wir dann versucht haben, so Gründe zu finden, ging es dann wieder um die nationale Identität, dieses Gefühl, was Erdogan offensichtlich so stark vermittelt und was aber auch oft einhergeht mit wenig Bildung.
Ja, was ich so schade finde, ist, dass Kılıçdaroğlu ja eigentlich einen Wahlkampf gemacht hat, wo es um Versöhnung ging, um das Überkommen von Polarisierung. Er hat ja auch, also seine vielen Parteien, die er da versammelt hat, die repräsentieren ja auch extreme und völlig unterschiedliche Enden. Das kann man ja sagen, ist in erster Linie eine Anti-Erdogan-Allianz. Aber ich glaube, es steckt schon auch mehr dahinter. Also der Versuch, ein Land wieder zu einen. Und das, ich hätte mir einfach gewünscht, dass das mehr Erfolg gehabt hätte. Ich gucke natürlich aber wirklich auch aus meiner deutschen und europäischen Brille darauf und gucke darauf, was ist quasi aus meiner Perspektive für Deutschland und Europa das bessere Wahlergebnis. Man kann da natürlich, also ein Anhänger von Erdogan guckt da völlig anders drauf. Mhm. Für den, ja, Nationalstolz, starker Führer, all solche Sachen.
Aber das wäre jetzt meine Frage natürlich noch gewesen, von Ihrer Expertise her, wenn es unter Erdogan so weitergeht, was heißt das denn für Europa?
Also ich finde, man kann schon sagen, wenn man die Türkei sich anguckt in den letzten Jahren, dass sie mehr und mehr autoritäre Züge aufweist. Also zum Beispiel Reporter ohne Grenzen, wenn es um Pressefreiheit geht, hat die Türkei auf Platz 165 von 180 gesetzt. Die Justiz, ich würde sagen, ist jetzt nicht völlig in staatlicher Hand, aber auch da gibt es große Schwierigkeiten. Medien ist ein großes Thema. Ich glaube, dass wir halt sehen, dass es so weitergeht und dass die Türkei halt sich noch weiter von Europa entfernen wird. Das ist unter Erdogan in den letzten Jahren passiert. Würde ich auch sagen, haben die Europäer mitunter auch ein bisschen Mitschuld dran, dass das passiert ist.
Das heißt aber, es gibt ja jetzt auch viele, die sagen, auch wenn Erdogan das schafft, diese Wahl hat gezeigt, dass er wirklich ins Wanken geraten ist, wie gespalten die türkische Gesellschaft ist, dass es eben nicht so weitergehen kann, dass die Gesellschaft sich langsam verändert in der Türkei und dass Erdogan da zumindest jetzt so ein bisschen sich wieder proeuropäisch verhalten muss. Solche Stimmen gibt es auch, da haben sie keine Hoffnung.
Ich habe da ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Wenn wir mal vergleichende Fälle ranziehen, zum Beispiel, also Putin wäre jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber der ist ja auch in den Jahren 2011, 2012, als er dann wieder an die Macht kam, war das ja auch mit sehr viel Protesten, Aufruhr verbunden. Oder auch, wenn wir uns Orbán in Ungarn angucken. Und ich glaube, selbst auch das polnische Beispiel, die Peace-Partei, da gab es immer wieder Spekulationen, brauchen die nicht eigentlich auch die Europäische Union? Und das stimmt ja auch. Also einen völligen Schnitt wird es nicht geben. Die Türkei macht ja eine sozusagen Pendeldiplomatie, eine sehr eigene, interessenbasierte türkische Politik. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da die große Annäherung erhoffen sollten.
Wir reden über IGLO, kurz für internationale Grundschulleseuntersuchung, die diese Woche mal wieder rausgekommen ist mit desillusionierenden Ergebnissen. Vor allem zwei Sachen hat sie gezeigt. Die Lesekompetenz ist, man kann es glaube ich so sagen, unterirdisch bei Viertklässlern. Und zweitens, Erfolg und Weiterkommen ist abhängig vom Bildungsstatus der Eltern. Wir hören mal kurz die Berliner Schulsenatorin Katharina Günther-Wunsch.
Die Pandemie erklärt sicherlich einen Teil dieser Ergebnisse, kann aber nicht als alleinige Erklärungsursache herangezogen werden. Was besonders deutlich wird in der Studie, ist die Bedeutung der Familiensprache, die einmal mehr in den Fokus rückt und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir eine zunehmende Zahl von Kindern und Schülern in unserem System mit einem Migrationshintergrund haben.
Frau Polnierin, alles wie gehabt, oder? Wie vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, ich weiß nicht.
Ja, ich bin ja so ein bisschen traumatisiert. Ich habe auch 2 Kinder, 10 und 13, 2 Jungs. Und durch diese Pandemiephase, da war mein kleiner Junge in der Notbetreuung relativ früh. Mein Mann ist Arzt, ich hatte einen Vollzeitjob. Und ich hatte wirklich auch mit dem Großen viel zu tun, der gerade aufs Gymnasium gewechselt war, mit dem Homeschooling. Und ich dachte, na, der Kleine geht in den Hort und da gibt es ja Erzieher und die kümmern sich. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Also, dass die Aufgaben mit ihm, also er hat die da zwar gemacht, aber die wurden nicht kontrolliert, es wurde nicht mit ihm nachgehalten und so weiter. Und ich habe halt schon festgestellt, wie viel eigentlich wirklich auf die Eltern zurückfällt. Und wenn jemand diese Unterstützung von zu Hause nicht hat, ich glaube, dann war es während der Pandemie und ich glaube generell eben auch einfach wahnsinnig schwer für so ein Kind.
Die Frage ist jetzt, wie viel sind die Erzieher wirklich schuld? Ein erschreckendes Ergebnis, wirklich erschreckendes Ergebnis dieser Studie, das diesen Teil befürworten würde auch, ist tatsächlich, dass nach Selbstaussage der Lehrkräfte Kinder aus bildungsfernen Familien, selbst wenn sie die gleichen Fähigkeiten haben, also die gleichen Leistungen bringen im Lesen, kognitive Fähigkeiten, alles, weniger oft eine Gymnasialempfehlung kriegen. Also einfach aus der Voreingenommenheit heraus.
Ja, ich würde auch, das sollte sich gar nicht so als Lehrer- oder Erzieher-Bashing jetzt hier anhören, weil...
Aber das ist natürlich erschütternd. Das würde natürlich die Seite bestätigen.
Ja, aber ich finde auch, also wenn man sich, also gerade in Berlin sind wir, glaube ich, hier besonders geschlagen, aber wenn man sich anguckt, wie viele Lehrer hier eigentlich fehlen, wie viele Erzieher fehlen.
Genau, das ist die andere Seite.
Ich bin immer noch im Austausch auch mit den Kita-Erziehern meiner beiden Söhne und die pfeifen aus dem letzten Loch. Die kriegen kein Personal, die klagen über ihre Arbeitsbedingungen. In der Schule ist auch ständig irgendein Lehrer, der ausfällt, weil er vielleicht was anderes macht. Dann gibt es Quereinsteiger, was ich prinzipiell auch gar nicht schlecht finde, aber ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist ein einziges Flickwerk und also auf dieses Bildungssystem bei uns bin ich überhaupt nicht gut zu sprechen.
Aber gerade dieses Flickwerk, da erlebe ich in Interviews immer mit Vertretern, die politisch auch im Bildungsbereich aktiv sind, die dann doch eher genau dieses Flickwerk monieren und sagen, also doch wir so eine alte Schule Bildungskonzept verfolgen, ja, und also nur Pädagoginnen haben wollen, Ausgebildete, wo ich sage, gerade bei der Lesekompetenz, jetzt mal eine Erfahrung von der Schule meines Sohnes, die Grundschule, die hatte es zum einen geschafft, diese Schulbindung aufzuheben. Das heißt, es waren bildungsferne und bildungsnahe gemischt. Und da wurden von Anfang an Eltern wie wir gefragt, wie viele Stunden Zeit habt ihr möglicherweise im Monat, in der Woche, um mit Kindern, denen das Lesen schwerfällt, die mal rauszunehmen aus dem Deutschunterricht und zu lesen. Das ist doch auch schon, finde ich, ein super Ansatz.
Ja,
und
total.
Der wird oft kritisiert dann halt auch, dass das... Ja, wir sind unausgebildet, aber lesen kann man.
Ja, und ich glaube, es geht auch wirklich auch schon eigentlich vor der Grundschule los. Also so im Kindergarten überhaupt die Nähe zu Büchern, Bücher zusammen lesen, vorlesen, überhaupt diese Zugänge zu schaffen. Ich finde, das müsste eigentlich schon viel früher beginnen. Beginnt es ja auch, aber ja, ich zum Beispiel, ich komme auch aus einem bildungsfernen Elternhaus. Also nicht bildungsfern, aber meine Eltern haben beide, sind nicht aufs Gymnasium gegangen, haben nicht studiert. Aber meiner Mutter war es total wichtig, dass ich lese, und sie hat vor allen Dingen auch früh entdeckt, dass mir das Spaß macht, und hat mich mit einem Büchereiausweis ausgestattet und ist mit mir da immer hingelaufen und hat dann mit mir Bücher ausgeliehen, und ich bin da früh rangeführt worden. Also ich glaube auch, es hat was mit dem Elternhaus zu tun, aber vielleicht auch nicht nur mit den bildungsfernen Schichten, sondern auch mit der Einstellung, die, also, oder ob Eltern das wichtig ist und ob die das fördern, dass gelesen wird.
Bloß das bringt ja genau nicht die Lösung, die wir jetzt auch nicht finden können. Nee. Aber das Elternhaus bringt tatsächlich nicht die Lösung. Es muss von der Politik irgendwas anders geschehen. Konzepte neu denken, Ganztagsschulen noch mehr ausweiten. Ich glaube, es ist auch immer noch nicht überall Usus.
Ja, ich glaube, wenn man den Personalmangel mal anginge und gezieltere Förderung, noch mehr davon, also das könnte Berlin zum Beispiel nur gut tun.
Jana Polnierin, die heute unterwegs ist in beigen Pullover und beiger Stoffhose, normalerweise kein Thema, die Kleiderfrage unserer Gäste, aber in diesem Falle sei die Frage erlaubt: Warum denn bitte keine Jeans?
Also früher habe ich ganz viel Jeans getragen. Mittlerweile, heute soll es ja warm werden, da habe ich mich mal für eine leichtere Hose entschieden. Ich trage immer noch Jeans, aber vor allen Dingen privat in meinem Job ist es oft so, dass ich irgendwelche Diplomaten oder Politiker treffe. Da bin ich meistens ein bisschen seriöser unterwegs.
Da sind wir schon beim Thema, das kommt gleich auch noch. Also Anlass für die, die es noch nicht mitbekommen haben, lief heute schon einige Male im Programm. 150. Geburtstag der Jeans. Was ich heute gelernt habe, der Ort Buttenheim, den ich bisher auch nicht kannte, eine Marktgemeinde, wie es heißt, in Oberfranken, ist der Geburtsort von Levi Strauss. Und der wiederum hat zusammen mit dem Schneider Jacob Davis am 20. Mai 1873 ein Patent auf eine genietete Arbeitshose erhalten. Und die ist dann später als Jeans rund um den Globus bekannt geworden. Deshalb reden wir drüber. Sind Sie denn ein Jeans-Fan?
Also zu dieser Jeans fällt mir ein, dass ich muss so 7., 8. Klasse muss das gewesen sein. Das ist dann in meinem Fall frühe 90er gewesen, 94 oder so. Anfang der Pubertät, da wurde das extrem wichtig. Und gerade eine spezielle Jeans, also entweder so eine
501.
Genau, so eine Levis 501. Das war so mein Sehnsuchtsmodell. Oder damals war auch noch, waren andere, also Diesel. Es musste aber auf jeden Fall eine sehr teure Markenjeans sein. Und über Nacht war das so ein Kennzeichen bei mir in der Klasse: ist man jetzt in oder out? Gehört man zu diesem Zirkel, zu dem ich unbedingt gehören wollte, oder nicht? Und meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, also die Jeans sind ja wahnsinnig teuer, also zumindest damals gewesen, kosteten damals über 100 Mark.
Ja, ja, ja.
Und meine Eltern haben mir einen Vogel gezeigt und haben gesagt, also wir unterstützen das nicht, und wir finden das grundsätzlich auch total blöd, dass man sich über Kleidung so definiert und Zugehörigkeit. Und eigentlich sollen diese Jeans ja auch ja Unabhängigkeit und Individualismus. Und bei uns war das total, oder ich bin dann in diesem Gruppenzwang leider total reingekommen und konnte mich in meinen jungen Teenagerjahren davon auch nicht wirklich
freimachen.
Interessant,
dass Sie das erzählen, weil wir sind einige Jahre auseinander. Ich habe genau diese Erfahrungen auch gemacht. Aber ich will nochmal drauf kommen, wann und wo man Jeans trägt, weil Sie eben gesagt haben, naja, ich bin sonst ein bisschen seriöser unterwegs. Eigentlich heißt es ja jetzt immer, Jeans geht überall, ne? Auch in der Politik. Mein Eindruck ist nämlich auch, geht eigentlich nicht. Ich habe da noch so ein lustiges Erlebnis, das ist schon wirklich lange her. Als junge Journalistin war ich mal mit einem Kollegen von der Zeitung, Kulturjournalisten, der schon ganz viel Erfahrung hatte, unterwegs. Und der hat so eine Geschichte gemacht über Berliner Tanzcafés. Und dann habe ich gesagt, ach, dann machst du das für die Zeitung, ich mache mit fürs Radio. Und dann waren wir im Berliner Café Käse, ach ja, kennt man nicht unbedingt sonst. Ich war so vorher auch noch nie da und standen da, und da gab es noch so einen livrierten Pförtner vorne, und der Kollege hatte, ich erinnere, glaube ich, auch eine dunkle Jeans und Jackett an. Sehr gut aussehender Mann. Und dann guckte dieser Pförtner an ihm hoch und runter und sagte, so kommen Sie hier nicht rein. Und das Gesicht dieses Kollegen werde ich nie vergessen. Uns wurde wirklich die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und dann, was habe ich falsch gemacht? In dieser Hose kommen Sie hier nicht rein. Also von wegen, Jeans geht überall. Bei Ihnen könnte ich mir vorstellen, im so wirtschaftspolitischen Bereich auch nicht überall, oder doch?
Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so richtig ausprobiert. Ich glaube, ich hatte mal eine schwarze Jeans. Das habe ich schon vertretbar gefunden. Das hatte ich öfter an, aber auch jetzt nicht so häufig. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht mein Instinkt. Ich hatte auch eine Großtante, die hat sehr immer auf die Form geachtet, und für die war auch noch sehr altmodisch diesbezüglich, und die hat immer bei Familienfeiern auch darauf bestanden, dass keiner Jeans trägt von den Kindern. Vielleicht ist das irgendwie noch so in mir drin. Jeans trägt man, das ist, ja, trägt man privat, aber nicht, wenn es irgendwie offiziell oder festlich wird.
Es wird dem Erfolg der Jeans auch nicht abträglich sein. Jetzt können wir nämlich zum Schluss dieser Sendung auch noch erklären, was viele so beschäftigt, woher ihr Name kommt.
Aus Norditalien, aus dem Veneto, aus der Region um Venedig. Das ist die einzige Region, von der ich weiß, in Italien, dass Familiennamen mit Konsonanten enden. Benetton ist der klassische Name.
Interessant.
Also, den jeder kennt.
Da haben nämlich viele immer vorher geübt mit dem Namen, ich auch. ja, jetzt ist die Stunde schon wieder vorbei. Was nehmen wir mit aus dieser Sendung?
Außenpolitik ist extrem wichtig für jedermann. So wie wir wollen, dass die Welt läuft, finden viele andere, läuft die Welt nicht. Also die Welt sieht aus chinesischer, russischer, türkischer Perspektive anders aus wie aus europäischer. Und wir müssen uns irgendwie arrangieren, ich glaube, mit einer guten Balance aus unsere Werte hochhalten und gleichzeitig kooperationsfähig bleiben.
Jana Polnirin, danke fürs Sein.
Gerne.